Werbung.
Egal, ob du ein Heimwerkerprojekt planst oder deinen Außenbereich in eine grüne Oase verwandeln möchtest, bei uns im Hagebaumarkt Mayrose in Meppen und Haaren haben wir alles, was du dafür brauchst. Von Werkzeugen über Farben bis hin zu Gartenpflanzen und Baustoffen. Hier findest du eine vielfältige Auswahl, um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Und das Beste ist, dass unser fachkundiges Personal dir gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. Egal, ob du Fragen zur richtigen Farbauswahl hast oder Tipps für die Rasenpflege benötigst, wir sind für dich da.
Es geht darum, das zu machen, worauf man unfassbar Bock hat. Und das war der Verein. Und deswegen war für mich relativ schnell klar, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich höre das, was es sagt. Und mein Herz schlägt auch dafür, das hier zu machen. Ich war 2 Wochen im Urlaub, kam dann wieder hierhin, bin direkt hier hingefahren, habe den Vertrag unterschrieben und dann war es fest.
Rasenschnack, dein SV Meppen-Podcast der NOZ.
Ja, moin, liebe Fans des SV Meppen. Mein Name ist Dieter Krämer. Herzlich willkommen bei Rasenschnack, deinem SV Meppen-Podcast. Ab sofort bekommt ihr alle 2 Wochen von uns etwas auf die Ohren. Wir sind stolz wie Bolle und freuen uns auf unseren heutigen Gast. Er ist 24, spielt seit 2 Jahren beim SV Meppen und ist dort in die Fußstapfen getreten von Größen wie Bernd Deters, Johann Wigger, Martin Wagner, Thilo Leugas und Luka Tankulic. Hier ist der Kapitän des SV Meppen, hier ist Jonas Fedel. Moin, Jonas.
Moin.
Jonas, du kommst ja aus Rheinland-Pfalz. Wie begrüßt man sich da eigentlich?
Einfach Hallo. Ich glaube, wir haben einfach Hallo gesagt. Ich war da vorher 6 Jahre in Mainz, da war immer Servus und Gude. Das war für mich auch völlig neu, Gude, aber fast alles Servus.
Okay. Ja, bei dir liegt natürlich eine Frage ganz nahe, weil du dich im ersten Spiel gegen Rochtersen verletzt hast, seitdem pausieren musst. Deshalb, wie geht's dir?
Ja, auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Bin jetzt individuell im Lauftraining, Intervalle. Ich mache auf jeden Fall Fortschritte. Und jetzt Ende dieser Woche soll es Richtung Platz gehen. Dort wird dann angetestet, wie weit es aussieht auf dem Platz. Und ich hoffe, dass ich dann spätestens nächste Woche im Mannschaftstraining wieder dabei sein kann.
Okay. Kannst du mal erläutern, um welche Verletzungen es sich genau handelt?
Ja, es war ein Muskelfaserriss. Am Anfang war die Frage vor dem MRT, ob es überhaupt einer ist. Im Endeffekt, es war ein Muskelfaserriss, der muss halt ausheilen. Bei der muskulären Sache ist es immer das Problem, ist es dann schon fertig, ob es dann wieder reinzieht, sonst fällt man wieder zurück. Und deswegen wollten wir kein Risiko gehen nach dem ersten Spieltag.
Steht diese Verletzung in irgendeinem Zusammenhang mit der Verletzung aus dem letzten Jahr, zu operiert werden muss?
Nee, überhaupt nicht. Das sind völlig verschiedene Sachen.
Ja, bevor wir näher auf dich persönlich eingehen, lass uns noch mal einen Blick auf die letzte Woche werfen. Es gab das Pokalspiel unter der Woche gegen Jeddelo, was erfolgreich gestaltet wurde im Elfmeterschießen. Dann jetzt am Wochenende den Sieg in der Liga gegen Hannover 96 2. Ja, wie weit siehst du jetzt diese neu formierte Mannschaft in dem Entwicklungsprozess?
Immer noch ganz am Anfang. Besonders jetzt neuer Trainer, neue Spielphilosophie wieder. Es ist so ein bisschen wie, als wird die Vorbereitung jetzt nochmal losgehen. Er hat neuen Input, wir machen sehr viel Videoanalyse, wir arbeiten sehr viel auf. Trotzdem sieht man im Team schon eine gewisse Entwicklung, vielleicht nicht für alle, aber für uns selber auf jeden Fall. Wir wachsen als Team noch mehr zusammen, besonders durch die Situation mit dem Trainer, der uns verlassen hat. Sind wir, glaube ich, noch ein enger zusammengewachsen, alle zusammen in der Kabine, haben darüber geredet und für uns war so die Stimmung jetzt erst recht. Weil er auch ja persönlich uns, sage ich mal, angegriffen hat und deswegen haben wir als Mannschaft das so für uns gesehen, dass wir jetzt erst recht dem Trainer zeigen, was wir drauf haben. Und ja, es ist uns gut gelungen mit 2 Siegen.
Ja, wir gehen gleich nochmal auf diese Situation ein mit Ernst Middendorp und dem neuen Trainer. Wollen natürlich erst nochmal ein bisschen zu dir persönlich kommen. Ich habe nochmal ein paar Daten rausgesucht. 5. Februar 1999 in Andernach geboren. Ja. 1,88 Meter groß. Vertrag bis 2025 beim SV Meppen. Ja. Position Innenverteidiger oder defensives Mittelfeld. Jugendverein TuS Koblenz. Dann in die U17 von Mainz 05. Bis zu U23 da auch gespielt. Irgendwas, was davon nicht stimmt?
Nee, alles ist schick. Das stimmt alles so, ja.
Warst du eigentlich immer Verteidiger oder hat das vielleicht auch mal ganz anders angefangen?
Ich glaube, früher relativ viel im Mittelfeld. In Mainz teilweise auch noch auf der 6er-Position unter Bo Svensson. Der hat mich immer auf der 6er-Position spielen lassen. Er meinte, das ist genau meine Position.
Dann wieder Innenverteidiger gewesen, also immer so ein Mix zwischen Innenverteidiger und Sechser. Und ja, die letzten Jahre in Mainz, ich glaube die letzten beiden Jahre in der U23. Und dann hier in Meppen auch relativ viel auf Innenverteidiger, obwohl bei Rico Schmidt war ja auch relativ viel Sechser.
Ja, wir haben natürlich auch deine Teamkollegen oder Personen vom SV Meppen gefragt, wie sie dich einschätzen. Was zeichnet deinen Charakter aus? Wie bist du vielleicht auch als Fußballer einzuordnen? Und wir spielen mal den ersten O-Ton ein. Also wir haben Lukas Eixler gefragt, Steffen Puttkammer, der dein Mitspieler war, jetzt Co-Trainer ist, Erik Domaschke, Torwarttrainer und Marcel Gebers, den Teammanager. Und wir hören mal rein, was die über Jonas Fädel so sagen.
Zu der ersten Frage, wie ich Jonas als Typ beschreiben würde, kann ich sagen, dass Jonas auf jeden Fall ein sehr hilfsbereiter Mensch ist. Sich damals die ersten Trainingseinheiten bei den Profis machen durfte, war Jonas ein Mensch, der immer auch die jungen Spieler geholfen hat, immer ja, auch ein Ohr für uns hatte. Wenn ich Fragen hatte, Probleme, ich wusste, ich kann immer zu Jonas gehen und er wird mir auf jeden Fall helfen. Dazu ist Jonas auch ein Typ, der sehr viel ja, Verantwortung übernimmt. Obwohl er selber noch ein sehr junger Spieler ist, gibt er uns jungen Spielern sehr, sehr viel schon mit auf dem Weg, ja, um erfolgreich zu sein. Und er hilft uns wirklich in vielen, vielen Dingen. Dazu ist Jonas aber auch ein sehr lustiger Mensch. Also wir spielen oft auch Uno in der Kabine und ja, er ist immer dabei und man hat immer Spaß mit ihm.
Ja, ihr kennt euch noch nicht so lange, weil er noch nicht so lange dein Teamkollege ist. Hat er dich einigermaßen gut wiedergeben können?
Ja, absolut. Ich hatte mit Alex ein paar Gespräche, auch wo er direkt hochkam. Ich kannte die Situation aus Mainz. Wenn ich da teilweise in Profis war, war es immer schön, wenn jemand da war, der vielleicht mit einem geredet hat oder ihm ein paar Tipps gegeben hat. Und ja, das sind so Sachen, die ich dann vielleicht schon wiedergeben kann, obwohl ich jetzt auch noch nicht so der Älteste bin.
Das stimmt, ja. Erik Domaschke hat gesagt, Jonas ist einer, auf den man sich zu 100% verlassen kann. Jetzt in der Rolle als Kapitän bringt er sich noch mehr ein, als er vorher schon gemacht hat. Das zeichnet seinen grandiosen Charakter aus. Und wir hören mal, was Steffen Puttkammer, der jetzige Co-Trainer und dein sonstiger Kollege in der Innenverteidigung, sagt.
Also Jonas würde ich als Mentalitätsspieler ja, charakterisieren, der alles investiert und sich da auch selbst nicht schont. Ja, das sieht man ja auch, wie er dann nach seiner Verletzung wieder zurückgekommen ist und direkt alles reingeknallt hat, wenn ich dann an das Dresden-Spiel denke, wo er sich dann auch mit dem Tor belohnt hat, trotz der langen Leidenszeit und ja, trotz seines jungen Alters, ja, ist er ein guter Kommunikator und versucht die Mannschaft mitzuziehen, was gerade in der Konstellation jetzt, ja, Kader relativ spät zusammen, alles zusammenhalten, gerade zu Beginn. Sicherlich auch keine einfache Aufgabe, aber da ist auf jeden Fall auch vorneweg marschiert und ein sehr, sehr wichtiger und super Typ in unserer Mannschaft, definitiv.
Ja, Steffen spricht es an, dass du dich nicht schonst. Du hast natürlich auch die ein oder andere Verletzung schon gehabt. Ist das so als Profifußballer, dass man sich auch manchmal gar nicht schonen kann, weil man so schnell wie möglich auf den Platz wieder zurückkehren will, beziehungsweise weil der Trainer einen auch unbedingt braucht?
Ich sehe das immer so, also mir ist im Endeffekt egal, was der Trainer dann sagt, und dann schaue auf mich, auf meinen Körper, weil es ist mein Körper. Trotzdem bin ich so, dass ich immer schnellstmöglich zurückkommen will, aber auch bestmöglich. Also ich will nichts überheizen, jetzt auch besonders beim Muskel. Es bringt mir nichts, wenn ich dann vielleicht ein Spiel früher dabei bin, aber danach nach zwei Spielen wieder wegbreche. Und ja, deswegen gehe ich einfach in die Reha, so wie normales Training, will 100% geben, dass ich 100% wieder zurückkomme. Und das ist meine Einstellung dazu.
Ja, hören wir nochmal, was Marcel Gebers zu dir zu sagen hat.
Jonas ist ein sehr, sehr ruhiger und aber auch ausgeglichener Mensch. Er liebt auf jeden Fall das Schlafen auch. Er schläft unheimlich gerne. Im kleinsten Kreis der Familie hat er aber auch einen kleinen Dachschaden. Da kommt er richtig aus sich raus. Er gehört ja jetzt mittlerweile auch zur Familie dazu. Er ist ja mit der Schwester von meiner Frau zusammen. Und da bekommt man natürlich dann privat halt auch immer ein bisschen mehr mit.
Ja, welcher Dachschaden ist das, Jonas? Was könnte er damit meinen?
Ich glaube, den jeder hat. Also zwischenzeitlich muss es ja alles mal raus, das habe ich auch im Platz. Genau, ich bin so ein Mix aus ruhiger Typ, aber kann auch besonders auf dem Platz auch lautstark werden und bestimmt werden. Und genauso auch zu Hause. Zu Hause muss es dann auch mal raus und dann kommen irgendwelche wilde Ideen im Kopf, wo jeder denkt, der hat einen kompletten Dachschaden. Aber dann ist es das, was ich gerade fühle, ja.
Nach dem Punkt Schlafen angesprochen. Ja. Ist das vielleicht auch ein bisschen was, was so ein bisschen unterschätzt wird? Schlafen, Ernährung, sich kümmern um seinen Körper?
Also ich finde, Schlafen ist immer die beste Regeneration. Und ich brauche meinen Schlaf, ich brauche meine 8 Stunden. Sonst komme ich morgens gefühlt gar nicht raus. Und deswegen geht es meistens früh ins Bett. Und wenn es einen Tag gibt, wo man mal ausschlafen kann, dann kann es auch mal 9 oder 10 werden. Und dann muss ich mir einen Wecker stellen, wenn um 11 Uhr ein Termin ist, und zwar schlafe ich den.
Okay. Ja, wir haben dann den Kollegen auch noch gefragt, gibt es einen Tick, den Jonas hat, oder zeichnet ihn irgendwas aus? Muss er sich ein Glas Milch vor jedem Spiel trinken oder wie auch immer? Und wir beginnen natürlich wieder mit Lukas. Der hat sich als erster zu diesem Thema geäußert. Lukas Eixler.
Typisch bei Jonas ist auf jeden Fall, dass er immer einen Booster trinkt vorm Spiel. Ja, und dass, wenn wir ohne spielen, dass er auf jeden Fall immer dabei ist.
Ja, Erik hat dann geschrieben, dass er dazu einerseits nicht viel sagen könne, weil er im letzten Jahr in einer anderen Kabine gewesen sei. Ja. Und dass er halt dieses Jahr natürlich im Büro ist als Torwarttrainer, klar mit dem Trainer. Aber was ich sagen kann, dass er immer einer der Ersten in der Kabine ist. Gehört das auch dazu, zum Profi-Dasein, dass man natürlich jetzt nicht 5 Minuten vom Training kommt, sondern dass man sich dementsprechend vorbereitet, dass man sich aktiviert, bevor man auf den Rasen geht?
Finde ich schon. Also ich finde, das gehört absolut dazu, zum Profi-Dasein dazu. Eine professionelle Vorbereitung, und dann brauche ich nicht 5 Minuten vorher da sein, sondern dann bin ich halt mal 1 Stunde vorher da oder 1,5 Stunden auch. Das ist mir egal. Ich bin gerne in der Kabine. Und ja, für mich gehört es einfach dazu. Also ich bin, wenn um 9.15 Uhr hier treffen ist, bin ich meistens um 8.30 Uhr hier. Ja.
Okay. Und ja. Da wird immer Karten gespielt vor dem Training?
Nee, vor dem Training eigentlich selten. Ich habe mal gesagt, dass wir vor dem Training keine Karten spielen, weil wir uns aufs Training konzentrieren sollen. Sondern das ist eher nach dem Training. Nach dem Training kommt es dann dazu, dass wir in der Kabine noch sitzen, reden, und dann spielen wir ein bisschen Karten, ein bisschen Uno. Und vor dem Training hat eigentlich jeder sein Programm, was er machen muss. Das haben wir von Maxi individuell bekommen und mit Torben zusammen, wo man Aktivierungsübungen hat, Stabi-Übungen. Und da ist jeder versorgt, wenn er sein Programm macht. Und genau, umziehen, ein bisschen reden, was ging. Also das ganz normal in der Kabine.
Ja, dann hören wir uns noch an, was Steffen Puttkamer dazu zu sagen hat.
Eine Anekdote gibt es. Ich meine, das war, wo er neu gekommen ist, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hatten wir eine Teambuilding-Maßnahme. Und soweit ich mich erinnern kann, waren wir zusammen in einem Kanu. Und ja, da hatten wir tatsächlich ein paar Probleme. Aber da weiß er wahrscheinlich mehr zu.
Ich glaube, unter Rico war das. Da waren wir eine Kanufahrt machen und ich glaube auf der Hase, ich bin mir nicht sicher. Und ja, wir hatten extreme Probleme. Wir hatten die Boote eingeteilt auf Mittelfeld, Sturm und Abwehr. Und genau, mit Steffen saß ich auch im Boot. Und ich glaube, wir sind die halbe Fahrt rückwärts gefahren. Also das Kanu hat anscheinend 2 Seiten, vorne und hinten. Und wir sind die halbe Fahrt rückwärts gefahren, bis wir dann irgendwann gemerkt haben, nach 1,5 Stunden, dass wir mit dem Kanu die ganze Zeit rückwärts fahren können und das nicht lenken können. Das kann ich mich auch noch dran erinnern, ja. Da hatten wir einige Probleme.
Ja, das war, glaube ich, im Vorfeld der Saison, als Rico die komplette Saison gemacht hatte und ihr eine sehr gute Hinrunde gespielt habt.
Ja, ja.
Also es muss ja dann am Ende was dran gewesen sein, vielleicht für die Zukunft ein Modell, dass man dann wieder ins Kanu steigt, einfach rückwärts fährt, oder?
Wenn die Vorbereitung wieder so ist wie die damalige, dann auf jeden Fall. Nur dann muss man die Rückrunde auch bestätigen.
Genau, so sieht's aus. Und dann nochmal Marcel Gebers.
Vor jedem Pflichtspiel geht er immer zu unserem Physiotherapeuten Maximilian David und holt sich da immer so ein kleines Mixgetränk ab. Es ist so ein kleiner Booster. Da weiß ich, dass er das vor jedem Spiel halt nimmt.
Ja, das hat der Lukas gerade auch schon angesprochen, das Thema Booster. Erklär doch mal, gerade vielleicht auch für die Nachwuchsspieler, die im Nachwuchsleistungszentrum sind, was ist denn da drin?
Das ist auch ein Getränk von Maxi. Das ist von einer speziellen Marke, was genau, weiß ich gar nicht. Und irgendwann mal hat mir das, glaube ich, das war noch Melli, die hat mir ein Getränk gemacht, den Booster. Ja, und ich war irgendwie in dem Spiel drin und dachte mir so, wow, das Ding ist ja wie ein Wunder, und beim Aufwärmen schon. Und seitdem wurde es so ein bisschen zum Ritual, dass ich jedes Mal vorm Spiel, auch vorm Testspiel, egal wann, immer diesen Booster trinke.
Ja, wir haben gerade schon kurz über Rico Schmidt gesprochen. Er war ja auch derjenige, der dich damals zum SV Meppen geholt hat, 2021. Du warst 22 Jahre alt, Kapitän damals auch schon bei Mainz 2. Erklär mal bitte, wie ist der Kontakt entstanden? Wie oft gibt es dann auch Gespräche, bevor man dann tatsächlich dann auch unterschreibt? Und was hat dich überzeugt, ich sag mal, deine Komfortzone vielleicht auch zu verlassen in Mainz
um dann hier im Emsland Fußball zu spielen?
Dass der Schritt aus Mainz wegkam, war eigentlich relativ schnell klar. Ich war, glaube ich, 3 Jahre in der U23 dann. Und ich wollte den Schritt machen im Herrenbereich, weil irgendwann muss man den machen. Der Wunsch war es natürlich, direkt in die Bundesliga über Mainz Profis dahin zu kommen. War teilweise im Training, teilweise bei Testspielen, aber der Verein meinte, dass es in der Profiabteilung der Schritt zu groß ist. Und genau, dann war die Frage, wo es hingeht. Dann gab es Interessenten aus der 3. Liga, aus der 4. Liga. Und ich weiß noch, damals war ich mit Giuliano Modica, der ist jetzt Co-Trainer in Wiesbaden. Der war bei mir in der Mannschaft, haben über den SV Meppen geredet und er meinte so, man denkt am Anfang, der kleine SV Meppen, fahr mal dahin und schau dir das mal an. Das ist richtig geil, dort zu spielen. Er meinte, das ist ein Hexenkessel und hat sehr, sehr positiv über ihn geredet und auch über den Trainer Rico Schmidt, weil er ihn hatte. Und genau, kam hier hin, hat mich mit Rico Schmidt telefoniert. Er hat einen klaren Plan, hat mir klar aufgezeigt, wo er mich sieht. Ein bisschen schwierig war es noch. Ich war noch in der Saison drin und hier war Pause. Ich hatte also eine Woche Sommerpause. Dann musste das noch geklärt werden wie im Training. Hab mir die Gegebenheiten angeschaut. Hab mich noch mit ein paar Spielern unterhalten, die schon gegen SV Meppen gespielt haben oder auch hierher kamen. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich hier hin will.
Also warst du nicht so nah an der Profimannschaft dran zu dem Zeitpunkt und man hat dir signalisiert, okay, es ist für deinen Entwicklungsschritt besser, jetzt sozusagen genau. In der 3. Liga Spielpraxis zu bekommen.
Genau, für mich war klar, ich will auf jeden Fall in den Herrenbereich, nicht mehr U23. Genau, dann haben wir diesen Schritt mit meiner Agentur, mit meiner Berateragentur haben wir durchgesprochen. Mainz, das Fenster war zu, ich hätte in der U23 noch bleiben können. Aber da wollte ich auf keinen Fall mehr bleiben, weil einfach dieses... Es kommen immer neue Junge hoch, die sind dann teilweise, die jungen Talente sind meistens dann sogar noch, die dann mehr gefördert werden, als die, die schon älter da sind. Und deswegen habe ich ganz klar den Sprung in den Herrenbereich gesucht.
Mhm. Leider haben dich dann immer wieder auch mal Verletzungen zurückgeworfen, so auch in der letzten Saison, als du im Prinzip ein halbes Jahr fast ausgefallen bist.
Ja.
Gab es mal diesen Punkt, an dem du vielleicht selber auch so ein bisschen ans Aufhören gedacht hast, okay, vielleicht reicht das mit meinem Körper nicht, Profifußball, vielleicht muss ich doch was anderes machen?
Ich selber nicht. Also zu keinster Zeit habe ich irgendwann mal dran gedacht, dass ich aufhören soll. Nach den 2 Kreuzbandrissen kamen schon einige Personen zu mir, wo sie meinten, ob das Sinn macht, 2 Knieverletzungen in so jungen Alter, das ist schon schwierig. Ich stand aber immer hinter der Sache, dass ich zu 100% zurückkomme. Ich gehe auch immer in diese Verletzung rein, dass ich stärker zurückkomme als vorher. Es ist mir oft geglückt, muss ich sagen. Und gegen die Kritiker, die gesagt haben, ja, lass es sein. Ich weiß noch, das ist beispielsweise im NLZ gewesen in Mainz. Da hatte ich den 2. Kreuzbandriss und da kam der jetzige NLZ-Leiter bei Manchester City, Thomas Krücken, kam zu mir und meinte, er hätte das Gleiche gehabt, ob ich mir überlegen sollte, vielleicht in einen anderen Weg reinzugehen. Er sieht mich auch als Trainer und dass ich früh anfangen sollte. Und ich habe immer gesagt, so nein, das wird nicht passieren. Ich werde weiter Fußball spielen, bis es nicht mehr geht. Und ich muss sagen, also von meinem Knie her toi, 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 aber sind keine Probleme.
Ja. Jetzt hat dich Ernst Mindorp dann in diesem Sommer auch zum Kapitän des SV Meppen gemacht. Mit welcher Begründung eigentlich?
Er kam relativ schnell zu mir. Ich glaube, das war der 2. Tag. Und ich sollte in sein Büro kommen. Eigentlich überhaupt keinen Plan gehabt, warum ich da hinkommen soll. Und er hat gesagt, ich sehe dich absolut in der Situation, hier Kapitän zu werden. Ich kenne dich noch nicht so lange. Ich habe, glaube ich, 4 Wochen unter ihm trainiert. Er meinte aber, wie du die anderen mitziehst, wie du dein Trainingspensum gestaltest. Auch für eine junge Mannschaft, für einen Neuanfang, der sich relativ früh entschieden hat, auch hier zu bleiben, sieht er mich in dieser Rolle, dass ich die anderen Spieler unterstützen kann. Und dann habe ich gesagt, ja, dass ich das auf jeden Fall kann und dass ich mir alles dafür geben werde, dass ich das machen tue, dass ich das mache. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich Kapitän werde.
Ist das auch ein Grund dafür, dass du letztendlich hier geblieben bist? Weil das ist ja auch schon eher eine Auszeichnung, wenn auch ein Trainer an einen glaubt und auch dieses Amt auch zutraut, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich wäre auch hier geblieben, wenn ich kein Kapitän geworden wäre. Ich bin hier geblieben wegen dem Verein, wegen dem Umfeld, wegen allgemein der ganzen Stadt. Ich wollte unbedingt dabei sein bei diesem Neuanfang, weil einfach die letzten Jahre nicht so liefen, wie sich das hier viele vorgestellt haben. Und ich wollte einfach dafür da sein. Ich habe von vielen Leuten immer gehört, dieser alte SV Meppen mit Bresting, egal ob es Kleinsorge war, Gebers oder
auch andere Spieler, die immer gesagt haben, wie geil es war früher, hier zu spielen. Und ich wollte einfach diese Werte, die ich vielleicht von anderen mitbekommen habe, den jungen Spielern vermitteln und ja, vielleicht so diesen Neuanfang anpacken. Und ja, dass ich jetzt Kapitän bin, kann ich das vielleicht noch mehr machen, weil ich einfach auch die Verantwortung in die Hand gelegt bekommen habe. Ich will jedem Spieler mitziehen, das hier zu leben, Woche für Woche, so wie die Fans das machen. Weil die Fankultur und die allgemeine Fans hier in Meppen sind schon sehr außergewöhnlich, besonders für die Regionalliga. Die haben ja nichts zu suchen in der Regionalliga. Und jetzt soll sich eine Mannschaft entwickeln, die da angreift. Und das kann ein Jahr dauern, zwei Jahre, drei Jahre, das weiß man nicht. Aber ich will auf jeden Fall ein Teil davon sein.
Ja, als Kapitän braucht man ja zum einen mal eine Führungsqualität natürlich auf dem Platz, vielleicht auch neben dem Platz, ja, in der Kabine, wie auch immer. Muss aber ja vor allen Dingen auch mit Leistung vorangehen, weil sonst funktioniert es in der Regel auch nicht. Kannst du auch laut und deutlich werden?
Absolut. Wenn es sein muss, muss ich laut und deutlich werden. Das kann ich auch, das kann ich in der Kabine. Das kann ich auch auf dem Platz. Wie Putti es auch gesagt hat, Verantwortung übernehmen, auch Mentalitätsspieler. Wenn ich sehe, dass da einer weniger macht, dann drehen bei mir ganz schnell die Alarmglocken los, weil das kann ich gar nicht haben. Und ja, deswegen absolut.
Ja, nun ist Ernst Middendorp nicht mehr da. Du hast es schon mal anklingen lassen. Nach der Pokalpleite ist er dann zurückgetreten. Wir hören noch mal ganz kurz in seine Aussagen rein, nicht die kompletten 2 Minuten, aber was er damals gesagt hat. Dann können wir da noch einmal kurz über die Szene sprechen.
Ich habe der Mannschaft gerade mitgeteilt, dass ich nicht dafür geeignet bin, Amateure zum Laufen zu bringen. Ich arbeite keine 15 Stunden pro Tag, um letztendlich irgendwas zu animieren. Ich bin kein Animateur. Man muss ambitioniert 1 gegen 1 gewinnen wollen und sich nicht gegenseitig in eine rote Karte bringen. Sorry, das ist Bullshit. Wir verhalten uns albern, wir verhalten uns unprofessionell, wir verhalten uns amateurhaft und dann kannst du nicht viel machen. Da fehlt mir dieses letzte Esprit, da fehlt mir diese letzte Galligkeit, das Ding da zu machen.
Wie hat die Mannschaft reagiert?
Habe ich nicht mehr geguckt. Ich habe die Kabine verlassen und setze mich jetzt in den Bus. Danke.
Ja, du konntest ja selber nicht spielen an dem Abend, weil du ja momentan noch verletzt bist. Erstmal, wo und wie hast du von diesem Rücktritt und von dieser Szene überhaupt erfahren?
Ich saß in der Kabine. Also ich war beim Spiel dort, bin nach dem Spiel in die Kabine gelaufen, habe mich in die Kabine gesetzt und dann kam er rein und hat genau, wie er es beschrieben hat, genau diese Worte in der Kabine gewählt. Ja.
Und wie hat die Mannschaft in dem Moment reagiert?
Ja, es kam halt sehr unerwartet. Also wir saßen erstmal da und haben uns alle angeguckt und dachten, was passiert denn jetzt? Ich glaube, Putti war der Erste, der das Wort dann ergriffen hat und hat gesagt, ja, Jungs, bleibt alle ruhig. Wir warten jetzt erstmal ab. Und wir als Mannschaft haben eigentlich direkt schnell gesagt, ja, den Trainer wollen wir nicht mehr sehen. Also das war für uns eigentlich nach dieser Aussage sofort klar. Ja, weil einfach die Worte, die er gewählt hat, er hat jeden Spieler hier selber verpflichtet. Er hat, glaube ich, den größten Anteil an diesem Kader hier, den er zusammengestellt hat. Und dann solche Aussagen zu sagen, es passt ein bisschen zu seiner Vita. Also ich glaube, in den letzten 10 Jahren, glaube ich, fast 20 Vereine. Ich glaube, in Essen, habe ich gehört, hat er es damals genauso gemacht, nach 30 Tagen. Und ja, er stellt seine Mannschaft damit ins schlechte Licht, den ganzen Verein ins schlechte Licht. Und ja, es geht einfach überhaupt nicht.
Ja, viele haben sich dann gewundert, dass er sogar noch in den Mannschaftsbus eingestiegen ist. Ist er dann tatsächlich mit euch noch zurückgefahren und wie war dann diese Fahrt? Hat es dann überhaupt noch ein Gespräch gegeben oder war es mucksmäuschenstill?
Da bin ich ja privat nach Hause gefahren mit einem privaten Auto. Ich habe es nur von Spielerkreisen gehört, dass er vorne saß, an seinem Handy, glaube ich, für sich und hat mit niemandem geredet.
Also ich schließe daraus, was du jetzt gesagt hast, dass du nicht unbedingt bedauerst, dass er jetzt zurückgetreten ist und ihr hattet wahrscheinlich danach auch keinen Kontakt mehr, oder?
Ja, nach diesen Aussagen habe ich es auf jeden Fall nicht bedauert. Wie gesagt, die Mannschaft hat das, wie ich am Anfang gesagt habe, als Chance jetzt gesehen, so jetzt erst recht. Und besonders ihm zu zeigen, was wir vielleicht drauf haben und dass solche Aussagen einfach nicht gehen. Und ja, uns hat es eigentlich hoch motiviert, solche Aussagen als Team.
Du bist einer der Spieler, der aus dem Vorjahreskader geblieben ist. Hast dich da relativ frühzeitig auch committed, wie man heute so schön sagt, neudeutsch. Also am 27. Mai war das letzte Spiel in Freiburg. 3 Wochen später, am 19. Juni, hat der Verein dann die Vertragsverlängerung mit dir bekannt gegeben. Warum hast du nicht auf Zeit gespielt?
Warum habe ich nicht auf Zeit gespielt? Es gab andere Angebote, es gab auch andere Angebote, vielleicht wo es mehr Geld gab, aber es gibt wichtigere Sachen im Leben und wie ich eben gesagt habe, ich wollte Teil dieses Neuanfangs sein.
ich wollte Teil bleiben von diesem Verein. Und ja, ich hatte einfach Bock auf die Situation. Also es ging mir nicht darum, vielleicht zu irgendeinem Regionalligisten oder zum Drittligisten um Abstieg zu spielen, sondern es geht darum, das zu machen, worauf man unfassbar Bock hat. Und das war der Verein und deswegen war für mich relativ schnell klar, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich höre das, was es sagt. Und mein Herz schlägt auch dafür, das hier zu machen. Und deswegen war nach 3 Wochen, ich glaube, ich kam 2 Tage später, nee, ich war 2 Wochen im Urlaub, kam dann wieder hierhin, bin direkt hier hingefahren, habe den Vertrag unterschrieben und dann war es fest.
Ja, dann das erste Training stelle ich mir merkwürdig vor, weil ja viele von denen, die vorher neben dir in der Kabine gesessen haben, gar nicht mehr da waren. Nur noch wenige waren dann übrig geblieben vom Vorjahreskader. Gab es da so einen kurzen Moment, wo man so gedacht hat, Mensch, worauf habe ich mich jetzt eingelassen? Oder war das für dich kein Problem?
Es war am Anfang schon nicht einfach, besonders durch die ganzen Probespieler. Also wir hatten ja, glaube ich, 9, 10 Probespieler da und von überall her. Also ich glaube, er hat aus Burkina Faso, aus Ghana, da waren überall Spieler her. Und wenn du dann merkst, die Qualität zur dritten Liga ist nochmal ein immenser Unterschied am Anfang gewesen, besonders mit den ganzen Probespielern. Willi war noch nicht da, Bruno, es sind ja viele Transfers, die doch am Ende erst passiert, wo nochmal Qualität richtig dazu kam. Ja, und dann denkt man sich am Anfang schon, boah, das wird ein hartes Jahr, die Qualität wird schwer, mit der Qualität wird es schwer. Und es hat mich aber diese Situation, die war einfach so, ich wusste, dieser Neuanfang wird schwer, habe mich darauf voll eingelassen. Und dass es mal so einen Tag gab, der schwierig ist, finde ich, ist auch normal. Durch die ganzen Probespieler und war es nicht einfach, aber trotzdem habe ich die Unterschrift nie bereut, nie, zu keiner Zeit.
Okay. Jetzt ist Adrian Alipur der Nachfolger von Ernst Middendorp. Hat eigentlich einen perfekten Einstand jetzt gehabt mit dem Sieg im Pokalspiel gegen Jeddelo und am Wochenende gegen Hannover 96-2. Ja, du kannst noch nicht auf dem Platz sein. Sicherlich in den 1, 2 Wochen könnte das schon wieder anders aussehen. Aber wie schwierig ist es trotzdem für dich, nicht auf dem Platz stehen zu können? Und hat man da vielleicht auch manchmal so ein bisschen eine Sorge, dass man erstmal außen vor ist, wenn man jetzt zurückkommt?
Nee, weil ich jeden Tag in der Kabine bin. Ich sehe die Jungs jeden Tag, ich sehe das Trainerteam jeden Tag. Das Trainerteam fragt auch, wenn ich verletzt bin, nach Ratschläge. Auch die Spieler vor dem Spiel gebe ich den Spielern noch mal ein paar Tipps, was mir auffällt, worauf sie achten sollen. Dann gehe ich halt zu jedem noch mal und sage denen unter 4 Augen noch mal was. Und dann sehe ich meine Aufgabe einfach in den Sachen. Und wenn ich dann wieder auf dem Platz bin, dann freue ich mich riesig. Und die Jungs hoffentlich auch, dass wir dort dann wieder reden können und kommunizieren können, was verbessern können, was anstreben können. Und da habe ich auch wieder richtig Bock drauf.
Ja. Wenn wir jetzt mal die beiden Trainer miteinander vergleichen, ich habe es selber beim Training auch gesehen, bei der ersten Einheit von Adrian Alipur, ein sehr kommunikativer Typ, sehr viel mittendrin, nicht so sehr beobachtend von der Seite und auch sicherlich auch so ein bisschen anderer Tonfall beim Training. Was ist so für dich der Unterschied, was sowohl das Training als auch vielleicht die Mannschaftsführung anbetrifft zwischen den beiden Trainern?
Ja, ich glaube, der größte Punkt wurde schon angesprochen, die Kommunikation ist eine andere. Er sieht jeden Spieler so als Kumpeltyp und sieht jeden Spieler so als, dass wir das Wichtigste sind. Ernst war eher so für sich, hat er beobachtet, hat nicht so viel unterbrochen, hat das Training mehr laufen lassen. Er unterbricht sehr viel, er strebt gerade im Moment sehr viel Verbesserungsmöglichkeiten an. Wir machen sehr viel Videoanalysen, wo er uns aufzeigt, wo unsere Probleme sind, wo unsere guten Sachen sind, was wir verbessern müssen. Und die erste Woche war jetzt relativ kurz für ihn mit Spiel auf Spiel, wo halt auch viel Spielanalysen drin waren. Wir viel Zeit hier auch im Videoraum verbracht haben. Und in der Kommunikation ist auf jeden Fall der größte Unterschied. Und was ich auch noch sagen muss, er ist sehr dankbar, hier zu sein. Also das merkt man seit Tag 1. Er ist sehr dankbar für die Chance, bei so einem Traditionsverein hier Trainer zu sein. Und sieht das auch für sich, glaube ich, als große Chance, mal wieder vor vielen Zuschauern. Ich glaube, in Steinbach hat er nicht so viele Zuschauer, in Rot-Weiß-Koblenz auch nicht. Und hier hat er auf einmal ein Stadion, was in der Regionalliga über 4.000 jetzt jedes Spiel da waren. Und das findet er, glaube ich, auch einfach extrem geil.
Gut, kommen wir noch mal zu den Fans des SV. Wir haben die Fans auch aufgefordert, Fragen zu schicken, sich zu beteiligen. Wir haben mal 3 rausgesucht. Wir fangen mal mit der ersten an. Die Frage ist uns zugeschickt worden.
Hallo Jonas, ich bin Jens Tammen. Wie war eure Reaktion nach dem überraschenden Rücktritt von Ernst Middendorp?
Du hast es im Prinzip schon mal anklingen lassen, aber Die Mannschaft war schon geschockt im ersten Moment, weil sie damit nicht gerechnet hat.
Klar, also am Anfang hat niemand damit gerechnet, der komplette Staff, wir als Spieler überhaupt nicht. Wie gesagt, dann war schnell die Reaktion klar. Okay, ich glaube, wir saßen noch mit 10, 15 Spielern nach dem Spiel, nach dem Pokalspiel in der Kabine, haben darüber geredet und haben für uns gesagt, so jetzt erst recht. Und das haben wir am nächsten Tag dem Vorstand auch so mitgeteilt. Ob wir noch was dazu sagen, dann habe ich mich kurz gemeldet und habe gesagt, so, die Mannschaft sieht es so als jetzt erst recht Chance. Und ich denke mal, mit den 2 Spielen und den 2 Siegen hat es ganz gut funktioniert direkt. Das bestätigt uns nochmal, das gibt uns nochmal Selbstvertrauen auch für die nächsten Wochen, auch für das nächste Spiel Oldenburg, was ja auch ein wichtiges ist für das ganze Umfeld. Und genau, das war unsere Reaktion.
Ja, wir haben noch eine zweite Frage. David Schwering, der sich bei Instagram Davidos Franziskus nennt, hat fragt, wieso ist der Kader in den letzten Jahren so anfällig, verletzungsanfällig gewesen? Er spielt sicherlich vor allen Dingen auch auf die letzte Saison an, als da sehr, sehr viele Spieler auch im Winter verletzt waren. War da vielleicht die Pause dementsprechend einfach auch zu lang? Beziehungsweise hängt es möglicherweise vielleicht auch mit den Trainingsbedingungen manchmal zusammen, die dann eher schwierig sind? Oder was, wie ist da deine Meinung?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Man muss so Spieler wie Tankulic und Willi einfach rausnehmen, weil die einfach schon am Anfang der Saison verletzt waren und echt schwerwiegende Verletzungen hatten. Ja, im Winter hatten wir so ein bisschen die Seuche, einer nach der anderen, der uns weggebrochen ist. Was die Gründe sind, sind alles Vermutungen. Ich glaube, das Ärzteteam, das medizinische Termin, die Physiotherapie, die Trainer, die Athletiktrainer, die haben sich, glaube ich, jeden Tag die Frage gestellt, was die Gründe sind und haben das aufgearbeitet. Aber jetzt genau einen Grund zu sagen, ist einfach echt schwierig. Wir hatten einfach komplett die Seuche, wo uns einer nach dem anderen weggebrochen ist. Ich glaube, wir hatten in den letzten Spieltagen mal den Kader so vollständig, dass außer vielleicht 1, 2 Spieler alle da waren. Dann haben die Ergebnisse auch physisch gesprochen. Ob das jetzt auch der Grund war für die Saison, ist auch schwierig zu sagen. Durch die ganzen Verletzungsseuche. Ja, aber der Grund, ganz schwierig zu sagen.
Dritte und letzte Frage von den Fans.
Hallo Jonas, ich bin Kai Langner. Glaubst du, dass die Mannschaft den Aufstieg in die dritte Liga direkt schaffen kann und wenn ja, warum?
Bist du wahrscheinlich auch häufig gefragt worden, kann ich mir vorstellen, jetzt mit so einer neu formierten Mannschaft. Wie ist deine Meinung?
Ja, das ist ganz schwierig. In den ersten Wochen habe ich gesagt, wir sind eine komplette Wundertüte, weil es sind so viele aus der U19 hoch, es sind so viele, die zum ersten Mal Regionalliga spielen. Ja, es sind Spieler, wo ich mich auch dazu zähle, mit Willi und mit mir, die vielleicht auch das letzte Halbjahr verletzt waren. Auch die ganzen Neuzugänge müssen nicht einfügen. Christopher Schepp jetzt auch ein halbes Jahr nicht gespielt. Yiğit Karademir auch ein halbes Jahr, nur U19 gespielt, bei den Profis trainiert. Aber das ist einfach ganz schwierig zu sagen. Wir müssen uns einfach relativ schnell finden. Ich muss sagen, der Teamgeist beeindruckt mich. Wir halten alle zusammen. Auch mit den Fans, mit der aktiven Fanszene und sowas. Man sieht, dieses Jahr und die letzten Jahre ist ein Riesenunterschied. Die wollen, dass wir kämpfen, uns reinhauen. Und das machen wir in den letzten Wochen, haben wir das immer gemacht. Und das finden die einfach positiv. Und ich glaube, da kann was zusammenwachsen. Aber ob das in dem ersten Jahr schon was wird, ist schwierig zu sagen. Ich würde eher sagen, dass das erste Jahr wir uns echt schnell finden müssen, wir dann eine gute Rolle spielen können, aber von Aufstieg zu reden, wäre der falsche Ansatz.
Hattest du auch den Eindruck, dass zum Ende der letzten Saison sich, sagen wir, der Block mit den Hardcore-Fans, mit den Ultras, dass der sich ein bisschen von der Mannschaft distanziert hat und dass da jetzt sozusagen wieder was Neues zusammenwächst? Weil ich habe so auch die Szene nach dem Punktspiel in Jeddelo in Erinnerung, als die Fans, obwohl ihr da spät verloren habt, jetzt nicht sauer waren, sondern euch gefeiert haben, geklatscht haben, weil sie einfach sehen, dass da was Neues entsteht.
Ja, absolut. Ich muss sagen, ich kann die letztes Jahr verstehen. Wir hatten vielleicht viele, wir hatten einfach viele Spieler im Kader vielleicht, die das gar nicht so interessiert hat und dachten so, ja komm, dann gehe ich zum nächsten Verein oder sonst was. Und das können die ja gar nicht haben, was ich auch absolut verstehen kann. Die fahren Woche zu Woche mehrere hundert Kilometer, leben den Verein seit Jahren und ich bin eh ein Fan von dieser aktiven Fanszene und so. Ich finde das, was die machen, ist bemerkenswert und deswegen kann ich sie verstehen und dieses Jahr ist es so, dass sie unseren Rücken extrem stärken, auch bei dem Trainerweggang haben sie gesagt, dass sie uns stark reden, sondern dass es der Schuld von anderen Personen ist und ich muss das sagen, dass ich das sehr positiv finde.
Ja, wir haben auch noch deine Mitspieler, die wir vorhin schon gehört haben, nochmal nach einer Frage gefragt. Ob es irgendetwas gibt, was Sie Jonas Fedel vielleicht schon immer mal fragen wollten. Wir fangen mal wieder mit Lukas Eixler an. Okay.
Ich weiß, dass Jonas sich auch wohl so für Autos interessiert und auch ein Auto fährt, welches ein bisschen PS hat. Da wäre die Frage, was sein Traumauto mal wäre, was er mal fahren wollen würde.
Boah, schwierig. Habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Was ich ein cooles Auto finde, ist einfach, ist relativ klassisch, aber finde das Auto extrem cool, ist ein Porsche 911. Ja.
Okay. Ist das eigentlich so, dass das Auto bei Profifußballern so ein Statussymbol ist? Weil man hat jetzt Kevin Behrens zum Beispiel von Union Berlin, als er nach dem Heimspiel mit dem Fahrrad nach Hause gefahren ist, ist der in den sozialen Medien so unfassbar gefeiert worden, weil er mal nicht im Auto nach Hause gefahren ist. Ich kann mich auch an Spieler erinnern, die einen goldenen Wagen gefahren haben, allerdings ein älteres Modell, was die Fans natürlich auch ganz toll gefunden haben. Ist das so, dass das so ein Statussymbol ist, oder?
Boah, ich glaube, für manche schon. Also für manche Spieler schon, für manche nicht. Ich muss sagen, mich interessiert es wenig. Ich habe mein Auto abbezahlt, Autos sind teuer und deswegen bin ich froh, dass ich es habe. Und aber ja, es gibt Spieler, glaube ich, die sehen das als sehr was Besonderes an. Besonders auch bei größeren Vereinen habe ich auch mitbekommen. Da ist es sogar nicht erlaubt, dass die jungen Spieler so und so viel PS fahren. Da wird das eingegrenzt. Das sieht das Trainerteam auch gar nicht gerne, wenn da junge Spieler mit einem dicken Auto auf dem Hof fahren. Weil es einfach Überhand nimmt und deswegen ist es mir eigentlich relativ egal.
Also fährst du auch nur ein Auto
Ja,
wahrscheinlich.
genau, nur ein Auto.
Okay. Ja, Erik Domaschke hat gefragt, ob du deinen Schritt nach Meppen zu gehen mal bereut hast.
Nee, zu keiner Zeit. Von Anfang an eigentlich nicht.
Okay, Putti hatte keine spezielle Frage, aber dafür Marcel Gebers. Wie gesagt, ihr kennt euch auch ein bisschen privater.
Da möchte ich gerne wissen von Jonas, ob er mal wieder im Dart gegen mich gewinnen möchte.
Ja, Marcel und ich haben, ich glaube, letztes Jahr haben wir damit angefangen. Haben wir uns abends ab und zu getroffen mit Marius Kleinsorge, Maximilian David, Balmert. Wir haben abends öfters mal Dart gespielt. Ja, und Marcel und ich hatten schon einige heiße Duelle über 5, 6 Stunden, wo wir Dart gespielt haben, wo wir uns eingesperrt haben, in den Raum gefühlt und aneinander die ganze Zeit gegeneinander gespielt haben. Aber es wird echt nochmal wieder Zeit, dass wir gegeneinander spielen, ja.
Hast aber noch keine 180 geworfen.
Doch, wir haben, ich glaube, Marcel hat eine und ich habe, glaube ich, zwei geworfen, ja. Wir hatten einige in der Kabine, die nur 180 geworfen, aber auch Feigenspann, Balmert. Wir hatten einige richtig gute Dartspieler in der Kabine.
In eurer Kabine ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz.
Ja.
Hängt da trotzdem manchmal noch eine Dartscheibe oder hängt ihr die mal auf?
Die steht jeden Tag dort, ja. Die hat den Platz in der kleineren Kabine. Seitdem ich da bin, seitdem ich im Verein bin, steht sie dort und die war auch, glaube ich, noch nie weg.
Ja, ich kann mich erinnern, als noch im Winter ein Trainingslager in Belek stattgefunden hat. Damals hat Marius Klein sogar die Dartscheibe auch mitgebracht ins Trainingslager und da wurde dann abends dann häufiger mal gespielt. Ja, genau. Ja, lass uns zum Schluss nochmal einen Ausblick wagen. Jetzt steht als kommende Aufgabe der VfB Oldenburg an, allerdings nicht am Wochenende, sondern dann am Mittwoch drauf. Das ist der 6. September, das Spiel in Oldenburg, die beiden Drittliga-Absteiger gegeneinander. Oldenburg eigentlich auch relativ hoch gehandelt, so im Sommer. Viele dachten, okay, die haben sich gut verstärkt, haben auch viele Spieler halten können, sind aber jetzt auch nicht so super toll aus den Startlöchern gekommen. Ja, was erwartest du da für ein Duell, weil es ja natürlich schon ein Erzrivale ist und auch ein Prestigeduell?
Ja, ein sehr hitziges Duell. Es sind beides Absteiger. Es ist ein Derby. Es werden von uns einige Zuschauer mitkommen. Und es sind beides Mannschaften, die auch eine richtig gute Qualität haben. Also man muss Oldenburg sagen, hat fast den kompletten Kader behalten. Ich glaube, die haben über 15 Spieler, die sie aus dem letzten Drittligakader hatten, haben sie gehalten. Kommen gerade schwierig in die Saison rein, aber die haben es ja auch schon in der dritten Liga bewiesen, dass sie es drauf haben. Und ja, ich will einfach, dass wir auf jeden Fall von dem Ehrgeiz und so noch eine Schippe draufpacken, von dem kämpferischen Aspekt noch eine Schippe draufpacken. Und was dann passiert in Oldenburg, muss man dann gucken. Wir wollen das Spiel gewinnen, das ist klar. Für das Umfeld, für die Fans, für uns selber. Und dafür werden wir alles tun.
Stehen die Chancen, dass du selbst in dem Spiel vielleicht schon auf dem Platz stehen könntest?
Eine Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Ich glaube von Anfang an auf keinen Fall. Eine Kaderoption könnte sein. Da muss man auch mit dem Trainer schauen. Ja, er hat mich selber ja auch noch nicht auf dem Platz gesehen, wie er das sieht. Und das Wichtigste ist aber, dass wir da kein Risiko eingehen. Also Maxi und der Arzt Sebastian Giergitz sind da die wichtigsten Ansprechpartner. Wenn da ein Restrisiko besteht, dann werden wir das nicht riskieren. Natürlich würde ich gerne dabei sein. Ich werde so oder so da am Ort sein. Ob dann vielleicht im Auswärtsblock oder auf der Bank oder auf dem Platz, wird man dann schauen, aber mal schauen, ja.
Vielleicht auch möglich, dass wenn du, selbst wenn du nicht im Kader wärst, dass du vor dem Spiel noch in die Kabine gehen würdest und vielleicht nochmal die Mannschaft motivierst?
Ja, genau, das mache ich jedes Mal. Also ich gehe jedes Mal vorher in die Kabine, rede mit den Spielern, wenn irgendwas gibt, bin ich dafür da, motiviere nochmal. Und wenn der Spiel dann losgeht, muss ich leider dann, wenn ich nicht dabei bin, auf die Tribüne.
Ja, kommen wir nochmal zur Zielsetzung. 5 Spiele sind also jetzt absolviert, 5 Pflichtspiele, 4 in der Liga, 1 im Pokal. Ja, wo landet deiner Meinung nach der SV Meppen am Ende dieser Saison?
Ich glaube, dass wir uns stetig steigern werden. Also wir werden, glaube ich, hinten raus mehr Punkte haben als in der Hinrunde, weil wir einfach eine neu formierte Mannschaft sind, die sich erst finden muss. Und das geht auch nicht nach 2-3 Wochen. Ich glaube, ein paar Spieler sind jetzt erst seit 2 Wochen auch da. Und wo wir dann genau landen, ist schwierig zu sagen. Ich kenne die Liga auch noch nicht, muss ich ja auch sagen. Ich kenne die Regionalliga Südwest, aber die Regionalliga Nord kenne ich Oldenburg. Sonst von den Mannschaften relativ wenig. Und deswegen kann ich dazu auch echt wenig sagen.
Ja, dann wünschen wir dir sportlich alles Gute, aber vor allen Dingen natürlich auch gesundheitlich, dass danke, du dann wieder so fit wirst, dass du dann vielleicht in dem Spiel oder in einem der nächsten dann auch wieder spielen kannst, auch ja, für einen längeren Zeitraum. Ja. So, das war sie, die erste Folge von Rasenschnack, deinem SV Meppen Podcast. Ganz wichtig, dieser Podcast ist für die Fans und mit den Fans des SV Meppen. Das heißt, ihr sollt euch möglichst mit Fragen daran beteiligen. Schreibt entweder eine Mail oder schickt eure Fragen als Audiodatei an emslandsport@noz.de. Oder schickt mir eine Nachricht an meinen Instagram-Account dieter_kremer. Wichtig, nennt euren Namen. Ihr könnt uns natürlich auch Feedback geben, ist klar. Empfehlt uns gerne weiter. Unseren Podcast findet ihr natürlich in den Audiotheken der NOZ, also in der News-App und in der Premium-App, sowie im Web auf noz.de und auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast oder Amazon Music. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Werbung.
Regionale Sportpodcasts, True Crime und Reportagen. Tauch ein in unsere Audiowelt. Schau einfach vorbei unter noz.de/audiothek.